Ja, wir wollen uns heute stellen oder in den Abschnitt Lukas 13, die Verse 22 bis 30. Wir machen wie immer da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich lese schon ab Vers 10, aber unser eigentlicher Abschnitt ist dann Lukas 13, die Verse 22 bis 30. Und wir hören das unfehlbare Wort Gottes. Er, also Jesus, er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Krankheit hatte. Und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf, und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbattag. Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt, und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Er sprach aber: Wem ist das Reich Gottes gleich? Und wem soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf, und es wuchs und wurde zu einem großen Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und wieder sprach er: Wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Und jetzt kommt unser Abschnitt. Und er, Jesus, zog durch Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Es sprach aber jemand zu ihm: Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, viele werden hineingehen suchen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen: Ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir alle, ihr Übeltäter. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden, und es sind Erste, die Letzte sein werden. Ja, liebe Gemeinde, in der Bibelstunde vor einer Woche hörten wir, wie Christus ein wunderbares Wunder tat. Er heilte eine Frau, die 18 Jahre lang krank war. 18 Jahre. Sie hatte einen Geist der Krankheit, und Jesus sagte auch, dass sie vom Satan gebunden war. Aber Jesus machte sie wieder gesund und befreite sie von der Bindung des Teufels. Was für ein wunderbares, spektakuläres Wunder. Und wie reagierte die Frau darauf? Sie pries Gott. Das war Vers 13. Aber wir haben auch etwas sehr Verstörendes gehört letzten Freitag. Der Vorsitzende der Synagoge, der freute sich nämlich nicht. Er war nicht erfreut. Er gab Gott nicht die Ehre. Was machte er stattdessen? Machte etwas sehr Schockierendes. Er äußerte Kritik. Er behauptete allen Ernstes, dass Jesus das falsch gemacht hätte. Er behauptete allen Ernstes, dass Jesus gesündigt hätte. Seine Begründung war, Vers 14b, 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll, an diesen kommt nun und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Also er warf Jesus vor, dass er gegen das 4. Gebot verstoßen hätte. Und das war nicht das erste Mal, dass Jesus das vorgeworfen wurde. Wir haben das schon gehört in Lukas 6. Das war ebenfalls an einem Sabbat. Da war ein Mann, der hatte eine verdorrte Hand und Jesus heilte ihn. Und die Pharisäer waren dagegen und dann stellte Jesus ihnen eine Frage. Das war Lukas 6, Vers 9. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Das ist eine etwas kuriose Frage, die Jesus ihnen stellte. Natürlich darf man am Sabbat Gutes tun. Und heilen ist natürlich etwas Gutes, also darf man am Sabbat natürlich auch heilen. Aber wir haben letzten Freitag gesehen, wie verblendet dieser Synagogenvorsteher war. Jesus steht direkt vor ihm, er tut dieses Wunder und er ist absolut verblendet. Und die Frage, die wir uns das letzte Mal gestellt haben, die Frage war, ist dein Fokus auf Gott gerichtet oder ist dein Fokus auf deine Probleme gerichtet? Bist du so sehr auf dein Problem fixiert, dass du gar nicht mehr siehst, wie Gott wirkt? Und dann hatten wir letztes Mal noch 3 Punkte, was wir tun sollen. Erstens, fliehe zu Gott, das heißt bete. Zweitens, sei demütig. Und drittens, bleibe beim Wort, also weiche nicht von der Bibel ab. Das war beim letzten Mal. Dann hatten wir noch das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig. Das hatten wir auch noch beim letzten Mal. Und unser Thema heute lautet, ringt, oder man könnte auch sagen, kämpft. Und damit kommen wir zu Vers 22. Da heißt es, und er, also Jesus, zog durch Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Es war ja so, dass Jesus extrem viele Wunder tat. Johannes hat das mal geschrieben, in Johannes 21, es gibt noch so viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Aber wenn man das alles einzeln niederschreiben würde, so würde die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Also Jesus hat unglaublich viele Wunder getan, aber Jesus lehrte auch. So heißt es in Vers 22. Und das ist sehr wichtig, dass Jesus lehrte. Wir sehen das zum Beispiel im Taufbefehl. Da sagt Jesus in Matthäus 28 zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also was soll bewahrt werden von der Lehre Jesu? Alles. Alles soll bewahrt werden. Aber warum lehrte Jesus überhaupt? Warum hat er nicht einfach nur Wunder getan? Warum lehrte Jesus? Und Jesus lehrte die Menschen, weil er die Menschen nicht einfach nur begeistern wollte. Er wollte nicht einfach nur Fans haben, sondern er wollte die Menschen wirklich auch überzeugen. Jesus hat sich ganz bewusst auch an den Verstand der Menschen gewendet. Und das sehen wir auch im wichtigsten Gebot. Das wichtigste Gebot ist ja, dass wir Gott lieben sollen. Da heißt es in Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Also heißt es, dass wir Gott mit unserem Verstand lieben sollen. Aber damit wir das tun können, brauchen wir eine gesunde Lehre. Und wir haben das ja in der letzten Bibelstunde gesehen, da war ja dieser Synagogenvorsteher und er hatte ja keine gesunde Lehre, sondern eine sehr, sehr falsche Vorstellung vom Sabbat. Er hatte sehr falsche Überzeugungen. Und wozu führte das bei ihm? Es führte bei ihm zur Lieblosigkeit. Der Synagogenvorsteher war lieblos gegenüber Gott. Er pries ja Gott nicht. Er kritisierte Jesus und Jesus ist ja Gott. Und er war lieblos gegenüber der Frau. Er wollte nicht, dass die Frau geheilt wurde, obwohl sie krank war. Und Jesus hatte mal seine Jünger gewarnt, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Also er meinte damit, hütet euch vor der falschen Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Und das ist der Grund, warum wir in unserer Gemeinde Predigten haben, warum wir Bekenntnisunterweisung haben und warum wir Bibelstunden haben, weil eben die wichtige Lehre so wichtig ist und weil es eben katastrophale Auswirkungen hat, weil man eine falsche Lehre hat. Deswegen lehrte Jesus, und wir sehen noch was anderes, da heißt es nämlich auch, Jesus lehrte und er setzte seine Reise fort nach Jerusalem. Was heißt das, dass er seine Reise nach Jerusalem fortsetzte? Was ist damit gesagt? Also was Jesus ja in Jerusalem erwartete, das war der Tod. Jesus hatte das mehrfach angekündigt, dass er sein Leben geben wird, damit Sünder wie du und ich gerettet werden. Was da auf Jesus wartete, war das Leid. Also Jesus tat nicht nur Wunder, Jesus lehrte nicht nur, sondern Jesus war auch bereit zu leiden. Und jetzt haben wir einen Mann, das ist jetzt Vers 23, der stellt Jesus eine Frage. Er sagt, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Und diese Frage ist verständlich, denn Jesus hatte ja vor vom Gericht geredet. Das war im Gleichnis vom Feigenbaum. Da hieß es ja, dass wer keine gute Frucht bringt, dass der abgehauen und ins Feuer geworfen wird. Deswegen ist diese Frage sehr berechtigt. Und wie könnte man jetzt auf diese Frage antworten? Oder wie wird heute auf diese Frage geantwortet, wenn jemand diese Frage stellt? Werden wenige gerettet werden? Nun, viele würden sagen, was ist das für eine Frage? Es werden alle gerettet. Du brauchst dir keine Sorgen machen, du kannst dich entspannen. Am Ende werden alle Menschen gerettet werden. Deswegen genieß dein Leben, mach, was dir Spaß macht. Du kannst machen, was du willst, solange du anderen keinen Schaden zufügst. Aber am Ende werden eh alle gerettet. Aber was Jesus hier sagt, ist genau das Gegenteil. Was Jesus hier sagt, ist sehr überraschend. Und er sagt hier etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Entscheidendes. Und das ist das Thema für uns heute Abend. Vers 24a. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Ringt danach. Und hier geht es um einen heftigen Kampf in einem Konflikt. Ringen ist eine heftige, intensive Anstrengung, wie bei einem Sportkampf des Ringers. Man könnte auch übersetzen, kämpft darum. Und das Wort kämpfen gehört in die Militärsprache. Also Jesus sagte, dass wir uns anstrengen sollen. Dass wir uns anstrengen sollen, durch die enge Pforte hindurchzugehen. Er hat gesagt, dass es ein Kampf ist. Es ist kein Spaziergang, sondern es ist ein Kampf. Um uns das deutlich zu machen, können wir uns Hosea 12, Vers 4 anschauen. Da heißt es nämlich über Jakob, er kämpfte mit dem Engel und er war überlegen. Könnte man sich sagen, okay, so könnte man sich diesen Kampf vorstellen. Es geht darum, dass man selbstbewusst ist, dass man nicht aufgibt und dass man an sich selbst glaubt. Aber wenn man jetzt weiterliest, und ich bin da auch nicht selbst drauf gekommen, auf diesen Vers, dann ist interessant, wie der weitergeht. Hosea 12, Vers 4. Das ist nämlich ganz interessant. Die Versuchung ist nämlich groß, dass man da einfach aufhört. Oder Vers 5 ist es jetzt hier. Also Jakob, er kämpfte mit dem Engel und er war überlegen. Und dann kommt es. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. Und das ist hier bei diesem Kampf gemeint. Es geht eben nicht darum, dass du auf deine eigene Kraft vertraust. Nein, es geht darum, dass du erkennst, dass du selbst überhaupt keine Kraft hast. In dir hast. Wir sollen kämpfen, aber wir können das niemals aus eigener Kraft. Wir sind vollkommen auf Gottes Gnade angewiesen. Vollkommen. Und wir müssen dieses eine verstehen, wenn Gott dir nicht gnädig ist, dann bist du verloren. Und deswegen flehe Gott um Gnade an. Darum geht es in diesem Kampf. Paulus rief Timotheus einmal zu, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Oder im 2. Timotheusbrief sagte Paulus am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft. Also das christliche Leben ist ein Kampf und dieser Kampf ist notwendig, denn ohne diesen Kampf wird niemand gerettet. Und Jesus hatte das seinen Jüngern mal im Garten Gethsemane gesagt, da sind die ja eingeschlafen. Und dann sagte Jesus zu ihnen, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Oder Paulus schrieb das an die Epheser, in welchem Kampf wir stehen, in der Waffenrüstung, ganz bekannt, Epheser 6, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, er ist nicht gegen Menschen, sondern unser Kampf ist gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also das ist dieser Kampf, es ist ein geistlicher Kampf, es ist ein Kampf gegen unsichtbare Mächte und es ist der Kampf gegen uns selbst, gegen unsere Sünde. Und Jesus hat gesagt, dann noch, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Also es ist sehr wichtig, dass es nicht irgendeine Pforte ist, sondern Jesus sagt, also er sagt nicht, ringt danach, durch die Pforte hindurchzugehen, sondern er sagt, ringt danach, durch die enge Pforte hindurchzugehen. Und das sehen wir sehr anschaulich in unserer Parallelstelle in Matthäus 7, dass es eben nicht nur eine richtige Pforte gibt, sondern eben auch eine falsche. Das ist in Matthäus 7, ab Vers 13. Da sagt Jesus, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Also Jesus sagt, es gibt zwei Pforten, es gibt eine enge Pforte und es gibt eine weite Pforte, beziehungsweise es gibt einen schmalen Weg und es gibt einen breiten Weg. Die enge Pforte führt zum Leben, das heißt also in den Himmel, in die ewige Herrlichkeit, und die weite Pforte führt ins ewige Verderben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist diese enge Pforte und was ist diese weite Pforte, was ist damit gemeint? Die enge Pforte ist das Evangelium, also der christliche Glaube, und die weite Pforte, das ist alles andere. Also sind alle nichtchristlichen Religionen, alle Sekten, alle nichtchristlichen Weltanschauungen und alle nichtchristlichen Philosophien. Jesus hatte ausdrücklich einen Absolutheitsanspruch. Wir kennen alle diesen ganz bekannten Vers, Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also nur der christliche Glaube rettet und alle anderen Glauben, alle anderen Glaubensrichtungen führen in die ewige Verdammnis. Sei es der Islam, das Judentum, der Hinduismus, der Buddhismus und so weiter und so weiter. Aber das Problem ist, gerade bei uns im Westen, dass sich viele Menschen selbst als Christen verstehen. Viele Menschen verstehen sich selbst als Christen, aber sind gar keine Christen. Und das ist natürlich besonders das Problem mit den Landeskirchen in Deutschland. Sogar bei einigen Freikirchen, dass sie nicht das Evangelium verkündigen, sondern eine falsche Religion. Man könnte sagen, ja, eine Art theologischen Liberalismus. Was sagt dieser theologische Liberalismus? Der sagt, nicht Gott, sondern der Mensch ist der Maßstab. Der Mensch entscheidet. Der Mensch entscheidet über Leben und Tod. Der Mensch darf selbst entscheiden, ob ein Baby im Mutterleib umgebracht wird oder nicht. Der Mensch darf selbst sexuell denken und fühlen, wie er will. Der Mensch darf sein, was er will. Er darf homosexuell sein, schwul oder lesbisch oder was auch immer. Der Mensch darf sein Geschlecht wählen und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und der christliche Glaube dagegen sagt, nein, nicht der Mensch ist der Maßstab, sondern Gott alleine ist der Maßstab. Gott alleine entscheidet über Leben und Tod. Deswegen darf ein Baby nicht umgebracht werden. Gott alleine entscheidet, was gut und böse ist in allen Bereichen. Nicht der Mensch darf das entscheiden. Deswegen ist zum Beispiel Homosexualität nicht zu akzeptieren. Gott allein entscheidet, was eine Ehe ist. Nicht der Mensch darf das entscheiden. Deswegen darf es nur eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau geben. Gott hat entschieden, dass es genau zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich, nicht mehr und nicht weniger, dass man sich das nicht aussuchen kann. Und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Man könnte jetzt eine ganz lange Liste machen. Aber wir sehen ganz klar, es gibt eben nur zwei Wege. Es gibt eben die enge Pforte und die weite Pforte. Und der theologische Liberalismus in Deutschland hat mit dem christlichen Glauben nichts zu tun. Es gibt übrigens dazu ein Buch, wen das interessiert. Das heißt Christentum und Liberalismus. Und es wurde geschrieben von John Gresham Machen. John Gresham Machen war ein sehr bedeutender amerikanischer Theologe im 20. Jahrhundert. Und dieses Buch von ihm gibt es seit einigen Jahren jetzt auch auf Deutsch, Christentum und Liberalismus. Aber kommen wir zu unserem Abschnitt wieder. Vers 24. Also Jesus sagt, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, viele werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Also Jesus sagt ganz klar, ja, es werden wenige gerettet. Wir haben das schon gehört eben in Matthäus 7. Aber lesen wir nochmal 24b. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Das ist krass, oder? Also viele Menschen wollen gerettet werden, viele Menschen wollen in den Himmel kommen, aber sie werden doch nicht hineinkommen. Ich habe mir dafür überlegt, was das für heute heißt oder was das ein Beispiel wäre. Ja, vielleicht könnte man das bei einem Beispiel der Muslime nehmen. Ich habe noch nie einen Moslem kennengelernt, der gerne in die Hölle möchte. Alle Muslime, mit denen ich bisher geredet habe, die wollen in den Himmel. Aber es heißt zum Beispiel in 1. Korinther 13, Vers 3, ich springe jetzt einfach direkt mal rein. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Es gibt Menschen, die sind bereit, für ihren Glauben zu sterben. Es gibt Muslime, die springen sich selbst in die Luft, die reißen andere in den Tod, weil sie glauben, dass sie dadurch ins Paradies kommen. Aber auf sie wartet die ewige Verdammnis. Jesus hatte mal gewarnt in Matthäus 7, ab Vers 21. Da hat er gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Es reicht also nicht aus, einfach nur zu bekennen, dass man an Jesus glaubt. Es reicht nicht einfach nur aus, zu bekennen, dass man Christ ist. Viele in der westlichen Welt, viele in den USA und viele in Deutschland, viele behaupten, dass sie Christen seien, aber sie haben keinen rettenden Glauben. Sie bekennen Christus zwar, indem sie sagen, Herr, Herr, aber sie sind in Wirklichkeit keine Christen. Ihr Glaube ist nicht echt. Und woran kann man das sehen? Lass uns das nochmal lesen, Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Jetzt könnte man sagen, Moment mal, wer den Willen des Vaters tut, heißt das jetzt, dass wir uns den Himmel mit guten Werken erkaufen müssen? Nein, das heißt es nicht. Wir haben das schon oft gehört. In Epheser 2, Vers 8, da heißt es ausdrücklich, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Nicht aus Werken, aber dieser Glaube muss echt sein. Es muss ein echter Glaube sein. Wenn jemand zum Beispiel ein Abtreibungsarzt ist, und er behauptet, dass er Christ sei, dann kann er nicht gerettet werden, weil sein Glaube nicht echt ist. Das zeigen seine Werke.
Der Abtreibungsarzt kann nur gerettet werden, wenn er das Evangelium versteht und wenn er dann zum Glauben kommt. Und dann wird er natürlich kein Abtreibungsarzt mehr sein, sondern er wird seinen Beruf aufgeben.
Wenn jemand einen homosexuellen Lebensstil lebt und er behauptet, dass er Christ sei, dann ist sein Glaube nicht echt, das zeigen seine Werke.
Er kann nur gerettet werden, wenn er das Evangelium versteht und wenn er dann zum Glauben kommt. Und dann wird er sich natürlich von seinem homosexuellen Lebensstil abwenden.
Im Dritten Reich, da gab es eine Gruppe, die nannte sich Deutsche Christen. Das war eine Gruppe, die hat behauptet, dass man das Christentum und den Nationalsozialismus miteinander kombinieren konnte. Sie haben behauptet, man könne beides sein, sowohl Christ als auch Nazi. Darüber schütteln wir heute natürlich den Kopf. Aber heute ist es eben so, dass viele Menschen meinen, es reicht eben aus, wenn man sich Christ nennt. Es reicht aus, wenn man Mitglied einer Gemeinde ist, wenn man in den Gottesdienst geht, wenn man vielleicht sogar mitsingt, wenn man bei der Predigt vielleicht sogar aufmerksam zuhört, wenn man vielleicht sogar spendet, wenn man vielleicht sogar mitarbeitet, wenn man lieb, nett und freundlich ist, wenn man irgendwie anständig ist. Viele Menschen rechnen fest damit, dass sie in den Himmel kommen. Aber sie sind in Wirklichkeit auf dem Weg zur Hölle. Und das ist eine große Tragik, auch in unserer Gesellschaft. Es gibt sogar eine Partei, die sich christlich nennt, die CDU, Christlich-Demokratische Union. Diese Partei nennt sich christlich, ist aber überhaupt nicht christlich. Es gibt die Landeskirchen, die nennen sich christlich, sind ebenfalls überhaupt nicht christlich. Das alles ist eine große Tragödie in unserer Gesellschaft. Und lasst uns jetzt weiter anschauen, Vers 25 in unserem Abschnitt, was dann passieren wird. Vers 25 in unserem Abschnitt. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Also, wir sehen, Jesus ist der Hausherr über das ewige Reich Gottes. Er hat das Hausrecht, er hat die Schlüsselgewalt. Ihm sind die Schlüssel gegeben über den Tod, über das Totenreich. Und er entscheidet sich, die Tür zu schließen, wenn die Gnadenzeit vorbei ist. Er wird sich dann erheben und dann wird er die Tür schließen. Und dann wird es eben zu spät sein. Dann wird es einige Leute geben, die werden dann klopfen. Die werden sagen, Herr, lass uns rein. Und sie werden vielleicht denken, das ist ein Missverständnis. Er wird uns jetzt bestimmt reinlassen, er wird sich bestimmt entschuldigen und sagen, tut mir leid, wie konnte das passieren? Aber nein, Jesus wird antworten, ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Und wie wird dann ihre Reaktion sein? Vers 26. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, ja, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Also wir haben das schon gehört, Jesus ist durch die Städte und Dörfer gezogen, wir haben es gerade gelesen. Jesus lehrte öffentlich, er hat mit den Leuten gegessen und sie werden dann sagen, ja, wir kennen dich doch. Du kennst uns doch. Wir hatten doch Gemeinschaft miteinander, wir haben sogar miteinander gegessen. Du musst uns doch kennen, du musst uns doch hineinlassen. Aber was wird Christus dann antworten? Vers 27. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir alle, ihr Übeltäter. Ich kenne euch nicht, ihr habt Böses getan. Aber was haben sie denn jetzt Böses getan? Worin waren sie denn jetzt Übeltäter? Was heißt das denn, dass sie Übeltäter waren? Denn man könnte ja sagen, wir sind doch alle böse, wir sind doch alle Übeltäter. Jeder Mensch ist doch böse. Zum Beispiel heißt es in Römer 3, bekannte Stelle, ne? Römer 3, Abvers 10, da wird aus dem Alten Testament zitiert, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also die Frage ist, warum kommen da nicht alle in die Hölle? Was meint Jesus denn hier mit diesen Übeltätern? Was ist denn hier ihr Problem? Worin unterscheiden sich denn diese Übeltäter von denen, die gerettet werden? Was ist denn hier der Unterschied? Natürlich ist der Unterschied hier der Glaube. Diese Menschen, die hier verloren gehen, die haben keinen rettenden Glauben. Aber worin zeigt sich das? Woran sieht man das? Diese Menschen, diese Übeltäter, sie haben nicht gerungen. Sie haben nicht gekämpft. Zumindest haben sie nicht so gekämpft, wie es Jesus hier fordert. Und was war ihr Problem? Ihr Problem war, sie waren selbstgerecht und stolz. Christus und sein Reich war ihnen so nah, sie haben sogar mit ihm gegessen, sie haben seine Wunder gesehen, sie haben seine Lehre gehört. Doch Christus sagt zu ihnen, weicht von mir, ihr Übeltäter. Mit dieser Antwort haben sie nicht gerechnet, sie haben sich gewaltig geirrt. Und darum haben sie große Trauer und große Wut. Und das ist Vers 28. Vers 28. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Wenn sie realisieren, dass sie nicht in das ewige Leben eingehen werden, sondern in die ewige Verdammnis, dann werden sie weinen. Sie werden voller Verzweiflung Tränen vergießen und trauern. Aber es sind hier keine Tränen der Reue, keine Tränen der Buße, denn diese Trauer mischt sich mit etwas anderem, nämlich mit Hass und Wut. Nochmal Vers 28. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und das Zähneknirschen ist nicht, das meint kein Zähneklappern. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ist. Ich muss, wenn ich schlafen gehe, immer so eine Schiene tragen, weil ich angeblich mit den Zähnen klappere. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mein Zahnarzt meinte das. Und Zähneklappern kann ja unterschiedliche Gründe haben, das kann man aus Angst machen. Aber bei denen ist das hier was anderes. Sie knirschen mit den Zähnen. Sie knirschen mit den Zähnen und das heißt, sie haben so einen Ärger, dass sie vor Wut die Zähne zusammenbeißen, dass sie voller Zorn sind und die Faust ballen und sie ärgern sich. Und darin zeigt sich ihr Hass gegen den Herrn. Sie hätten, als Jesus vor ihnen predigte, da hätten sie weinen sollen, da hätten sie Buße tun sollen, der hätte sozusagen ihr Herz zerknirschen sollen, sie hätten ein zerbrochenes Herz haben sollen und da hätten ihre Zähne klappern sollen vor Angst, da hätten sie weinen sollen mit lauter Reue über ihre Sünden, aber sie haben es nicht getan. Und wir sehen das in Jakobus 4, wie es sein sollte. Jakobus 4 ab Vers 6. Jakobus 4, Vers 6. Da heißt es, er gibt aber umso größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Vers 7, Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott. Andere übersetzen, ordnet euch Gott unter. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Jammert und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Weinen mit wahrer Zerknirschung des Herzens, mit einem wahren Zerbruch, das ist das, das man erkennt. Alles, was über mich gesagt wird, ist Gerechtigkeit. Ich verdiene Gottes Zorn, ich habe nichts vorzuweisen zu meiner Verteidigung, sondern ich kann nur um Gnade flehen. Aber sie werden hinausgeworfen und sie dürfen nicht hineingehen in das Himmelreich. Und ihre Schande, ihre Qual wird noch umso größer, da sie einen Blick hineinwerfen dürfen in das Reich Gottes. Nochmal Vers 28 jetzt in unserem Abschnitt, Vers 28 in Lukas. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Also das muss man sich mal vorstellen. Sie dürfen nicht hinein in das Reich Gottes, in dieses Freudenfest. Und sie müssen das mit ansehen, wie Gott den Menschen dort all ihre Tränen abwischen wird, wo vollkommener Friede herrscht, vollkommene Freude. Und sie dürfen nicht hinein und dürfen das nur von außen sehen. Und dann ist es so, dass sie noch etwas anderes sehen müssen, was für sie eine unglaubliche Provokation sein musste. Vers 29. Da sagt Jesus, und sie, also die Menschen, die gerettet werden, und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden, und es sind Erste, die Letzte sein werden. Also die Juden, an die Jesus sich hier wandte, die Juden dachten, dass sie halt gerettet werden, weil sie Juden sind. Und jetzt sehen sie etwas, was sie sehr ärgern wird. Jesus sagt nämlich, die ungläubigen Juden, die nicht an Jesus glauben, die werden draußen bleiben müssen, aber andere werden dafür gerettet werden. Nochmal Vers 29. Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und von Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes. Und das sind die Nichtjuden. Das sind die Heidenchristen, das sind also wir. Die Heidenchristen sind damit gemeint. Und das sehen wir in Matthäus 8, in unserer Parallelstelle. Matthäus 8, da geht es um einen Römer, um diesen römischen Hauptmann, der war ein Heide, der war ein Nichtjude, aber er hat an Jesus geglaubt. Und da sagt Jesus zu ihm Folgendes, über ihn Folgendes. Matthäus 8, Vers 10. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihn nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, und jetzt kommt es, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches, und das sind jetzt Söhne des Reiches, das sind jetzt die Israeliten, die ungläubigen Israeliten, aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Was für eine Provokation. Es werden Juden verloren gehen und Heiden werden gerettet werden. Und jetzt noch Vers 30, unser Abschnitt. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden. Und es sind Erste, die Letzte sein werden. Also die Letzten, die Verachteten, zum Beispiel die Zöllner oder generell Heiden, die werden dann Erste sein, weil sie Buße taten und weil sie zum Glauben kamen. Aber die, die dachten, dass sie die Ersten wären, also die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie, die dachten, dass sie zum Reich Gottes gehören, sie werden dann die Letzten sein. In Apostelgeschichte 13 heißt es ab Apostelgeschichte 13, Vers 44. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen, also zu den Nichtjuden. Also zu uns, zu den Nationen, zu den Nichtjuden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil bist bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn, und es glaubten, so viele zum ewigen Leben bestimmt waren. Die Botschaft an uns, an mich und an dich lautet, ringst du, kämpfst du, glaubst du. Hast du erkannt, wie verloren du bist? Hast du erkannt, wie groß deine Sünden sind? Hast du erkannt, wie böse du bist, wie verdorben du bist? Und hast du erkannt, wie herrlich Gott ist, wie herrlich, wie wunderbar? Hast du erkannt, wie zornig Gott über deine Sünden ist? Hast du erkannt, dass du die Hölle, die ewige Verdammnis, die ewige Strafe, den ewigen Zorn, dass du das alles wirklich verdient hast? Aber natürlich reichen diese Erkenntnisse alleine nicht aus. In Jakobus 2, Vers 19 heißt es, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Oder in Matthäus 8, da schreien die Dämonen zu Jesus, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Es ist wichtig, dass wir Gott fürchten, aber das alleine reicht nicht aus. Wir müssen unsere Sünden erkennen, wir müssen unser Elend erkennen, aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. In der Offenbarung lesen wir einmal davon, wie Johannes reagierte, als er Jesus sah. Johannes war ja bekanntlich einer der engsten Jünger von Jesus. Und wie reagierte Johannes, als er Jesus sah? Was würde man sich denken? Naja, wahrscheinlich hat er sich gefreut, er ist wahrscheinlich in die Luft gesprungen vor Freude und hat laut gejubelt, oder? Aber jetzt springe ich mal direkt rein in Offenbarung 1, Vers 17. Also vorher wurde halt beschrieben, wurde Jesus ausführlich beschrieben. Und jetzt schau mal, wie Johannes darauf reagiert. Wie reagiert er jetzt auf Jesus? Offenbarung 1, Vers 17. Und da schreibt jetzt Johannes in der Ich-Form. Genau. Und als ich ihn sah, also als ich Johannes, Jesus sah, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Also da ist ein erwachsener Mann und er fällt in Ohnmacht, weil er so eine Furcht hat vor Jesus. Und was sagt Jesus dann zu ihm? Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Fürchte dich nicht. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um seine Schafe zu erlösen. Er sagt das in Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und wodurch zeichnen sich diese Schafe aus? Wir lesen das in Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um für seine Schafe zu sterben. Jesus ist gekommen, um für die Sünde zu sterben, um die Sünden zu bezahlen. Gott ist zornig auf die Sünde. Gott wird die Sünde immer bestrafen. Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus Christus bestraft. Er hat ihn bestraft für unsere Sünden. Christus hat unsere Sünden gesühnt. Er gab sich selbst hin als ein Sühneopfer. Er selbst bezahlte den Preis. Der Vater hat Christus bestraft, damit wir nicht bestraft werden. Stell dir vor, du hast eine Rechnung, die unendlich groß ist. Du hast einen Betrag, der so hoch ist, dass du ihn nicht bezahlen kannst. Christus hat diese Rechnung bezahlt. Und wie werden wir nun gerettet? Wie werden wir nun freigesprochen? Die Bibel sagt das ziemlich häufig, durch den Glauben. Und zwar durch den Glauben an Jesus Christus. Und was heißt das? Das heißt zu glauben, dass Jesus der Christus ist, dass er der Gesalbte ist, dass er der Messias ist, dass er der Retter ist, dass er der einzige Retter ist. Das heißt auch zu glauben, dass Jesus eben Gottes Sohn ist, dass er Gott selbst ist. Wir hören das ganz am Ende vom 1. Johannesbrief, da heißt es in Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Und das heißt zu glauben, dass Jesus nicht nur gestorben ist, dass er nicht nur gelitten hat, dass er nicht nur die Sünden bezahlt hat, dass er unsere Sünden bezahlt hat, dass er nicht nur den Zorn Gottes erlitten hat, sondern dass er auch auferstanden ist. Dass er den Tod besiegte und dass er den Teufel besiegte. Jesus hatte mal zu Martha gesagt in Johannes 11, damit komme ich zum Schluss, Johannes 11, Abvers 25, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Glaubst du das auch? Amen.